Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vom Kopf
zum Herz. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit Gedanken und Gefühlen.
Psychologische Themen besser verstehen.
Mit Hannah
und Lara.
Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vom Kopf zum Herz.
Hallo zusammen.
Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr 2023 gestartet.
Und wir starten direkt zu Beginn des neuen Jahres mit einer neuen Folge, auf die wir uns, ja, glaube ich, kann man so sagen, ganz besonders freuen.
Ganz genau.
Ein Herzensthema für uns beide. Hannah, über was sprechen wir heute?
Lange auf der Liste, und zwar sprechen wir heute über das Thema Resilienz.
Genau. Und wir wollen uns anschauen, ja, so grob, was Resilienz eigentlich ist. Das beflügelte Wort, was wir ja gefühlt an jeder Ecke und in jeder Zeitschrift, glaube ich, gerade irgendwie lesen. Wollen uns mal anschauen, ja, wie Resilienz entsteht, beziehungsweise was wir vielleicht auch selber tun können, um resiliente Gedanken oder resiliente Verhaltensweisen zu stärken oder zu erlernen.
Und vielleicht auch noch, was bringt uns das eigentlich?
Also, stimmt, ja, das ist haben auch wir eine wichtige Frage.
Genau. Ja, vielleicht starten wir erstmal mit dem Obligatorischen. Nicht alle vielleicht, die unseren Podcast hören, wissen genau, was unter dem Begriff Resilienz zu verstehen ist. Mhm. Lara, wie würdest du den Begriff aus deiner Arbeit heraus definieren?
Oh, aus meiner Arbeit heraus. Okay, dann worüber muss ich kurz nachdenken. Also grundsätzlich, ich habe gerade in meinem Kopf die verschiedenen Definitionen oder das, was wir ja beide auch in unserem Studium im Bereich der Entwicklungspsychologie zu diesem Begriff gelernt haben. Aber ganz grundsätzlich ist es für mich zusammengefasst, dass ich trotz widriger Umstände kein ungesundes Verhalten entwickle, beziehungsweise mental und physisch gesund bleibe. Ich wollte gerade die ganze Zeit sagen, kein maladaptives Verhalten entwickle, aber das ist natürlich ja, ein Psychologenbegriff. Also einfach funktional in dem Moment, funktional und gesund in meinen Verhaltensweisen und Gedanken bleibe, eben trotz dieser widrigen Umstände, das heißt widrig im Sinne von herausfordernd, schwierig, ja, die ich in irgendeiner Form bewältigen muss. Das ist für mich Resilienz.
Genau.
Das ist es für dich.
Ja, genau. Ich finde das so spannend, weil im psychotherapeutischen Kontext geht es ja immer sehr viel um die Trennung oder das Spektrum zwischen Gesundheit und Krankheit. Mhm. Und hier ja, ist Resilienz einfach die psychische Widerstandskraft, dass ich trotz widriger Umstände eben keine psychische Erkrankung entwickle. Mhm. Wobei man das natürlich, also ne, wie du jetzt auch schon gesagt hast, deswegen finde ich eigentlich das mit dem maladaptiven Verhalten eigentlich auch eine sehr schöne Definition, weil die eben globaler ist und eben nicht nur in Gesundheit und Krankheit differenziert, sondern genau, dass es ja einfach auch um Verhaltensweisen gehen kann. Also maladaptiv im Sinne von ja, schädlich oder für mich nicht zuträglich.
Ja. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, in beiden Definitionen, in Anführungsstrichen oder Bedeutungen, kommt der Begriff widrige Umstände vor. Das heißt, das ist ja quasi so eine Grundvoraussetzung, zumindest weiß ich noch genau, dass wir es damals so gelernt haben. Das ist auch, also wir auch nur dann tatsächlich von Resilienz sprechen, wenn wir unter widrigen Umständen gewisse Verhaltensweisen oder Muster uns eben anschauen. Mhm. Das heißt, widrige Umstände sind quasi hier das entscheidende, ja, eines der beiden entscheidenden Merkmale, nämlich das eine ist eben das Gesundbleiben, was du gerade schon gesagt hast, und eben das Vorhandensein von widrigen Umständen. Ja, und ich glaube, das ist ja auch sehr nah daran, warum es eben so bedeutsam und so wichtig ist und Resilienz auch gerade in aller Munde tatsächlich ist, weil wir natürlich diese widrigen Umstände ja in einer sich schnell verändernden Umwelt heutzutage immer mehr erleben oder natürlich auch ja viele Krisen oder schwierige Situationen haben oder Belastungen im Alltag, die an uns herangetragen werden. Was würdest du sagen, sind da vielleicht auch aus deiner Arbeit heraus so widrige Umstände, die hier besonders erwähnenswert sind?
Ja, das finde ich total schön, wie du das jetzt gerade rausgestellt hast, weil ich finde auch, wenn es so gerade um den Faktor irgendwie psychische Erkrankungen geht, dann hat man ja oft irgendwie unter vielleicht widrigen Umständen so im Kopf, ah, okay, da stimmte bestimmt irgendwas in der Kindheit nicht, das waren irgendwie bestimmt keine Ahnung, traumatische, krasse Erlebnisse. Und darum muss es gar nicht unbedingt immer gehen, sondern es sind ganz oft einfach auch die alltäglichen Gegebenheiten, also so wie du das jetzt gerade auch angesprochen hast, die ja auch schon zu widrigen Umständen zählen können. Also gerade jetzt so im Moment in den Zeiten, wo wir ja alle irgendwie als Gesellschaft besonders gefordert sind, irgendwie uns möglichst resilient irgendwie zu zeigen, sei es irgendwie Corona-Krise, Krieg in der Ukraine, was auch immer dann noch obendrauf kommt, alles irgendwie auszuhalten und abzufedern. Da ist schon ein hohes Maß an Resilienz gefordert. Und ja, in der Therapie ist es dann tatsächlich so, dass bestimmte persönliche Themen einfach da noch eine größere Rolle spielen. Also das heißt, man löst sich irgendwann von diesen, sag ich mal, eher allgemeingesellschaftlich betrachteten Belastungsfaktoren und schaut wirklich ganz individuell, okay, was waren für dich in deinem Leben eigentlich widrige Umstände oder belastende Faktoren, die es dir vielleicht auch besonders schwer machen, heutzutage jetzt ja eben resilient zu sein oder Resilienz zu erarbeiten.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, man schaut dann so individuell dann natürlich auch in die eigene Biografie. Das können jetzt sehr, ich nenne es mal, extrem widrige Umstände sein. Du hast eben schon gesagt, traumatische Ereignisse. Und wir haben natürlich auch Ereignisse, ja, wie man ja auch gerne sagt, jeder hat sein Päckchen zu tragen und jeder hat in seinem Rucksack des Lebens quasi, ja, verschiedene Dinge, die da drin sind. Wenn wir uns nochmal dessen widmen, ja, was sind eigentlich vielleicht so Risikofaktoren so ein Stück weit, aber natürlich auch Schutzfaktoren auf der anderen Seite, muss ich persönlich immer so an diese Kawaii-Studie denken, wo es eben ja sehr explizit darum geht, wie Kinder sich unter widrigen Umständen entwickeln. Die ist deswegen so interessant, weil man über 40 Jahre lang Kinder begleitet hat. Und das ist bis heute natürlich ja ein sehr großer Aufwand. Das kann man sich schon vorstellen. Also diese Studie hier explizit ist jetzt aus den 1950er Jahren oder da hat sie eben begonnen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie aktuell ist das noch? Beziehungsweise gibt es da nicht vielleicht auch schon neuere Erkenntnisse? Und vielleicht kommen wir später nochmal dazu zu sprechen im Rahmen der Resilienzforschung. Aber ja, diese Studie hat eben als Besonderheit, dass sie eben sehr viele Kinder über sehr lange Zeit begleitet hat, also eben eine Längsschnittstudie ist.
Und was in der Psychologie übrigens super wertvoll ist. Ja. Also Längsschnittstudien über so langen Zeitraum, das ist immer der absolute Renner.
Ja, absolut. Und deswegen ist halt auch eben immer noch diese Studie beim Thema Resilienz eine, die ich auch gerne tatsächlich hinzuziehe. Denn man hat sich eben hier entsprechend gefragt oder die Fragestellung war, wie wirken sich denn schwierige Lebensumstände in der Kindheit entsprechend auf die weitere Entwicklung aus und hat eben über diese 40 Jahre entsprechend fast 700 Kinder begleitet und immer wieder befragt. Und von diesen 700 Kindern wurde circa ein Drittel dieser Kinder als sogenannte Risikokinder eingestuft. Das heißt, ohne die Studie jetzt hier im Detail vorzustellen, aber eben Risikokinder meint beispielsweise eines der Eltern war alkoholabhängig oder es waren andere Suchtmittel, die konsumiert wurden, also in irgendeiner Form vielleicht auch eine psychische Erkrankung bei einem Elternteil vorlag. Das heißt, ja eben sehr widrige Umstände hier entsprechend in der frühen Entwicklung des Kindes vorherrschend waren, insbesondere hier vielleicht auch nochmal der Punkt unter hoher Armut aufgewachsen. Ja, und letzten Endes einfach schwierig in den ersten Monaten und Lebensjahren, also auch traumatische Ereignisse beispielsweise hier eine Rolle gespielt haben. Und man hat sich diese Kinder eben angeschaut und hat gesehen, dass von diesem ein Drittel Risikokinder trotzdem ein Drittel eine positive Entwicklung durchlaufen hat, trotz dieser widrigen Umstände. Und das ist natürlich so diese Frage, wie haben diese Kinder, also diese ein Drittel letzten Endes es geschafft, sich trotz dieser widrigen Umstände ja so positiv zu entwickeln.
Ich finde das so super cool, weil, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, weil ich das irgendwie mal so erstaunlich finde, dass es vielleicht für die, die nicht so aus der Psychologenschaft kommen und den Podcast hören, dass es eben wirklich so Belege in dieser Studie jetzt zum Beispiel gibt, dass eben so widrige Umstände oder krasse Belastungen, das sind ja jetzt schon starke widrige Umstände, die hier in der Studie zum Beispiel untersucht werden, dass das eben nicht automatisch eins zu eins auch zu eigenen psychischen Belastungen führt, finde ich so, so, so erstaunlich. Und ja, deswegen finde ich das super wertvoll. Also vielleicht spricht das auch nochmal trotz des Alters der Studie dafür, dass ja auch, also auch weitere Studien eben diese Belege seitdem gefunden haben, dass es diese Aufteilung gibt zwischen zwei Drittel, ein Drittel. Das heißt, dass wirklich bei einem Drittel der untersuchten Kinder ja irgendeine Fähigkeit vorhanden sein muss, die bei den anderen vielleicht nicht so stark ausgeprägt ist.
Genau. Und da kommt Resilienz wieder ja, zum Vorschein quasi. Und man hat eben geschaut, okay, was unterscheidet diese Kinder denn jetzt? Also welche Faktoren lagen da vielleicht in der frühen Kindheit vor im Vergleich zu denen, die eben nicht diese positive Entwicklung durchlaufen konnten, trotz dass sie unter denselben widrigen Umständen aufgewachsen sind? Und ja, da ist ein Punkt natürlich sehr durchschlagend, was wir eben auch aus ganz vielen anderen Untersuchungen und Studien wissen. Eine verlässliche emotionale Bezugsperson war eben ein Schutzfaktor, auf den diese Kinder zurückgreifen konnten, der natürlich sehr entscheidend für die Bindung ist. Das heißt, ja, dass diese Kinder eben erfahren haben in früher Kindheit, ich habe einen Menschen, den kann ich mich verlassen, da bekomme ich emotionale Zuwendung und Fürsorge, dieser Mensch reagiert adäquat auf mich. Wir würden vielleicht auch in der Fachsprache feinfühlig sagen. Das heißt eben, dass ja, zeitnah und adäquat entsprechend auf mein kindliches Verhalten eben reagiert wird und ich eben hier Bindung und Schutz auch von einer Bezugsperson, die für mich wichtig ist, erfahre. Und das war eben in dieser Studie ja ein ganz wichtiger Schutzfaktor, der sehr stark daran anknüpft, eben an den Punkt familiärer Zusammenhalt. Also eben auch hier wieder dieser Punkt von sozialem Netzwerk, also dieser Gedanke von, ich bin nicht alleine, sondern ich weiß eben, ich kann auf ein soziales Netz zurückgreifen, war auch hier sehr entscheidend für diese Kinder, die sich entsprechend, ja, die resilient waren oder sind und entsprechend diese Entwicklung gezeigt haben. Ja, finde ich immer noch mal ganz spannend. So ein dritter oder auch vierter Punkt, der damit einhergeht, war der Punkt hohe soziale Kompetenzen und das Thema positive Selbstwirksamkeitserwartung.
Da ist sie wieder.
Genau, die unsere letzte Folge noch nicht gehört haben oder die vorletzte, die war ja dann eher thematisch. Hört da gerne noch mal rein, da widmen wir uns dem Thema etwas intensiver. Aber gerade dieser Punkt hohe soziale Kompetenzen finde ich persönlich immer noch mal ganz spannend, wenn wir darauf blicken, ja, warum eigentlich hohe soziale Kompetenzen? Also warum macht mich das vielleicht resilienter oder lässt mich besser oder für mich zufriedenstellender, gesünder mit solchen schwierigen Umständen umgehen? Und da finde ich immer diesen Punkt sehr eindrücklich. Die Tatsache, dass ich ein soziales Netz habe, ist ja noch nicht ausreichend, dass ich es auch in Anspruch nehme. Mhm. Und hier ist eben diese Brücke von, wenn ich über eine hohe soziale Kompetenz verfüge, dann kann ich zum einen dieses Netz auch in Anspruch nehmen, also eben auch um Hilfe bitten dürfen oder Hilfe in Anspruch zu nehmen, wird damit assoziiert. Das heißt, ich kann dieses Netz, was ich habe, dann auch entsprechend für mich nutzen in schwierigen Situationen und gleichzeitig natürlich damit einhergehend auch so ein Perspektivwechsel oder so eine Empathie, die dahinter steht für andere, die mir es dann natürlich auch leichter machen, in sozialen Netzwerken an dem Moment ja, zu interagieren. Das finde ich immer sehr, sehr spannend bei dem Begriff der Resilienz.
Und ich finde auch super spannend, dass das ja tatsächlich auch Daten sind, die sich in späteren Studien auch im Erwachsenenalter immer wieder replizieren lassen, ja, dass eben auch die Förderung des sozialen Netzwerkes oder der Ausbau des eigenen sozialen Netzwerkes oder auch die Förderung der sozialen Kompetenz, das heißt, wie du gerade schon gesagt hast, wie bewege ich mich in diesem sozialen Netz, inwiefern zeige ich mich da authentisch, inwiefern kann ich um Hilfe bitten und eben auch ja, dieses Netz nutzen, das heißt insofern, ja, wie stark spielen überhaupt andere Leute in meinem Leben eine Rolle, wie erlebe ich mich in Bezug auf andere, dass das tatsächlich auch im späteren Erwachsenenalter eben positiv assoziiert ist mit einer höheren psychischen Widerstandskraft, also Resilienz in dem Fall. Mhm. Und dass das sozusagen ja dann damit eigentlich so die Schlüsselfaktoren sind, wenn es auch so um, ja, Resilienzförderung geht, wenn es darum geht, einfach langfristig mentale Gesundheit irgendwie zu erreichen. Das finde ich halt irgendwie so spannend, dass es immer wieder auch um unser Leben und Wirken in Beziehung mit anderen Menschen geht. Also so, ja, ganz alleine geht's einfach nicht.
Absolut.
So spannend. Was ich mich immer so frage, ist, wenn wir jetzt das schon angesprochen haben mit Resilienzförderung, das deutet ja schon so ein bisschen an, man kann die Resilienz irgendwie auch verändern. Es geht nicht nur darum, wie bin ich als Kind aufgewachsen, hatte ich jetzt eben dieses soziale Netzwerk, hatte ich eine sichere Bindungsperson, die irgendwie gut auf mich reagiert hat. Kann ich Resilienz im Alter irgendwie noch beeinflussen oder was ist irgendwie schon von vornherein Hopfen und Malz verloren, wenn es irgendwie bei mir bisher schwierig war mit der Resilienz? Was wissen wir denn dazu?
Ich habe auch gerade eben schon gedacht, es ist natürlich immer auch die Frage oder auch in den Studien, wenn man sich das so durchliest, wie wird Resilienz, ja, wir sagen operationalisiert, also in Studien wissenschaftlich zum Beispiel erfasst, also was genau wird in einer Studie unter Resilienz definiert und wie erhebe ich das in einer Befragungsstudie zum Beispiel oder auch ja, in Beobachtungsstudien beispielsweise. Und da fängt das Problem teilweise ja schon an, dass man sich an der einen oder anderen Stelle eben uneins ist oder es unterschiedliche Verständnisse hier entsprechend dazu gibt, was ja auch sehr förderlich natürlich für die Wissenschaft und die Diskussion ist, ob Resilienz eben ein Persönlichkeitsmerkmal ist, im Sinne von, es ist etwas, was sich in frühen Jahren etabliert und dann zunehmend aber sich natürlich stabilisiert und damit einhergehen vielleicht auch die Frage, ja, kann ich das dann noch so verändern, wenn Persönlichkeit eigentlich ein relativ stabiles Merkmal ist? Und es gibt eben andere Ansätze, die da stärker in die Richtung gehen von, wir sind vielleicht eher auf der Ebene von Bewältigungsstrategien als ein Beispiel. Mhm. Also wie bewältige ich Emotionen und Situationen? Wie ist meine meine Lösungsorientierung, mein Problembewusstsein? Da sind wir natürlich eher auf der Ebene von, da können Interventionen und Programme auch greifen, weil es natürlich veränderungssensiblere Merkmale sind.
Das heißt, etwas, was ich im Laufe meines Lebens auch durchaus erlernen kann und steigern kann.
Ja, absolut. Mhm. Ich glaube, man kann schon sagen, dass es natürlich, desto früher ich das mitgegeben bekomme, in Anführungsstrichen, desto leichter fällt es mir wahrscheinlich, weil ich natürlich auch häufiger die Erfahrung gemacht habe, dass ich immer wieder darin bestätigt werde. Zum Beispiel, ich frage nach Hilfe, weil ich gelernt habe, dass es mir gut tut und ich es darf. Mhm. Und ich dann auch die Erfahrung mache, ich bekomme Hilfe. Als es andersrum zu denken und dann immer wieder die Erfahrung gemacht zu haben, ich habe es nicht bekommen oder ich durfte es vielleicht auch nicht in Anspruch nehmen, je nachdem, was mir da mitgegeben wurde. Aber grundsätzlich auf jeden Fall etwas, was ich in meinem Leben noch erlernen kann und ich kann mich jederzeit dafür entscheiden. Das sage ich immer gerne, also das ist es für mich persönlich, es ist eine persönliche Entscheidung. Ist mir das wichtig und möchte ich mich auf diesen Weg begeben, diese Facetten von Resilienz und das, was es für jeden persönlich bedeutet, eben ja zu erkunden und so ein Stück weit ja damit auch die Frage mir zu stellen, was tut mir eigentlich gut und was hilft mir jetzt gerade?
Also das heißt, in dem Sinne wäre es sozusagen auch etwas Transaktionales, also heißt, wenn ich mich in einer gewissen Art und Weise zeige und in meiner Umwelt bewege, dann spiegelt sozusagen meine Umwelt mir das auch wieder zurück und ich erlebe meine Umwelt in einer bestimmten Art und Weise, wie ich sie nicht erlebt hätte, wenn ich mich ganz anders verhalten hätte. Also das heißt, wenn ich immer ganz ängstlich und scheu irgendwie auf alle anderen reagiere, dann werden die anderen mir vielleicht weniger herzlich und weniger offen gegenübertreten, weil sie selber vielleicht verunsichert sind. Ja. Wenn ich aber total freundlich und selbstbewusst anderen gegenüber auftrete, dann kriege ich vielleicht auch ein ganz anderes Feedback von den anderen und habe am Ende das Gefühl, das war eine, wenn man es jetzt so nebeneinander stellen würde, viel bessere Art der Kommunikation oder ich konnte mich jetzt viel besser auf den anderen Menschen einlassen. Und das haben wir ganz oft in der Psychologie, dass man so merkt, dass Dinge sich eben einfach gegenseitig beeinflussen und es nicht nur in eine Richtung funktioniert.
Total. Und ich finde, da lässt sich die Brücke immer so schön schlagen, denn das, was du gerade beschreibst, ist ja auch so genau diese self-fulfilling prophecy, also diese selbsterfüllende Prophezeiung so ein Stück weit auch, wo ich gerade beim Thema Resilienz finde, es ist ganz wichtig, sich das vor Augen zu führen, was habe ich persönlich eigentlich für eine Haltung und was ist mein Menschenbild? Weil gerade wie du jetzt auch schon beschrieben hast, je nachdem, wie ich auf andere Menschen zugehe, davon hängt natürlich ab, wie ich mich verhalte und dementsprechend auch, wie andere sich mir gegenüber verhalten werden. Und in Anführungsstrichen das Gemeine ist eben, wenn ich ein sehr negatives oder pessimistisches Menschenbild habe und entsprechend so auch auf Menschen zugehe. Also wenn ich zum Beispiel aus meiner Sozialisation heraus die Erfahrung gemacht habe, viele Menschen wollen mir etwas Böses, dann habe ich wahrscheinlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich dieses Bild verinnerliche und entsprechend verinnerlicht habe, wenn ich mit einer Menschen in Kontakt trete, dann wollen die mir tendenziell etwas Böses. Das heißt, wahrscheinlich werde ich dementsprechend auch eher auf andere Menschen zugehen, also vielleicht verunsicherter oder vielleicht verängstigter, vielleicht auch aggressiver, je nachdem, wie ich veranlagt bin oder wie meine Verhaltensneigung hier in dem Moment quasi ist. Und das natürlich hat eine Auswirkung darauf, dass der andere sich wahrscheinlich auch so verhalten wird, wie ich es annehme. Und das ist eben das Gemeine, weil die Menschen werden sich dann wahrscheinlicher so verhalten, wie wir es erwarten. Und wir fühlen uns in diesen Erwartungen bestätigt und prägen dieses Menschenbild natürlich dann immer mehr oder reichern das mehr an, füttern noch mehr dieses Menschenbild an von stimmt, ich wusste es doch. Jeder oder jede möchte mir in irgendeiner Form etwas Böses und ich muss noch vorsichtiger werden und treibe diesen Teufelskreis, wenn man so sagen möchte, natürlich ein Stück weit auch weiter an. Und das Gemeine natürlich zusätzlich ist, dass wir durch diese selektive Aufmerksamkeit, also wir setzen eben auch die Aufmerksamkeit bewusst auf Momente, in denen wir uns bestätigt sehen. Wir wollen uns ja selten hinterfragen in dem, was wir wissen oder fühlen oder denken. Das heißt, wir sind in unserer Wahrnehmung eigentlich zunehmend so eingeschränkt, dass wir vielleicht sogenannte korrigierende Erfahrungen gar nicht mehr wahrnehmen können. Und das ist natürlich etwas, was uns auf Dauer sehr, sehr unzufrieden und natürlich auch ja, sehr erschöpfend sein kann, wenn ich sehr viel Energie auf solche Gedankenmuster lege oder dahin fließen, das mache ich ja häufig gar nicht bewusst, weil ich diesen Gedankenkreislauf und dieses Bild, was ich da vielleicht in mir trage, mich da immer bestätigt sehe und wenig wach dafür bin, dass es vielleicht auch andere Situationen gibt, in denen ich andere Erfahrungen machen kann.
Also das heißt, die Abwärtsspirale ist dann sozusagen vorprogrammiert.
Ja. Also sie ist zumindest sehr wahrscheinlich.
Ja.
Weil wir lernen ja auch gewissermaßen in der Situation.
Das heißt, es erfordert ja dann, je weiter ich irgendwie schon da mich abwärts bewege, um es jetzt mal so zu sagen, ist ja der Kraftaufwand, um das irgendwie erstmal zu bemerken, in was für einem Prozess ich mich da schon befinde und dann auch noch irgendwie, ja, sei es Strategien zu finden oder anzuwenden, aber auch so diese innere Kraft irgendwie zu entwickeln, da irgendwie aktiv einen Punkt zu machen, zu sagen, okay, ich mache es jetzt mal anders, ich ändere da jetzt meine innere Haltung, was du gerade angesprochen hast, ist ja unheimlich anstrengend dann, ne? Ja.
Absolut.
Gibt es denn eigentlich, in der Psychologie haben wir ja ganz oft so diese Faktoren aus, es gibt irgendwie so eine soziale Komponente, das heißt etwas, was gelernt ist, das heißt, dieses, was wir gerade schon besprochen haben, ne, je nachdem, wie ich auf andere zugehe, was ich für Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht habe, eine psychische Komponente, das heißt, wie bin ich irgendwie mental eingestellt, was für ein Selbstbild habe ich, vielleicht auch dieses Self-Fulfilling Prophecy kann man hier, glaube ich, auch reinpacken. Aber ganz oft gibt es ja auch eine biologische Komponente, das heißt irgendwas, was tatsächlich schon in unseren Genen, in unserem Temperament irgendwie angelehnt ist. Weißt du da, ob es bei Resilienz eigentlich auch eine biologische Komponente gibt? Weil ich könnte mir das schon vorstellen, weil es ist ja schon ein Fakt, dass sich das ja auch schon über Generationen manifestiert. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie in einem, ja, aber ist es dann wieder Lernen, wenn ich jetzt in einem Umfeld aufwachse, wo es so ist, ja, schwierig. Da müssten wir wahrscheinlich nochmal nachsehen. Das finde ich eine total spannende Frage.
Ich finde die Frage auch total spannend. Ich muss gestehen, ich kann es auch gar nicht so richtig beantworten, weil ich mich auch mal sehr schwer damit tue. Also am Ende ist es wahrscheinlich, wie du sagst, eben dieses Transaktionale. Also alles hat einen Einfluss und auch eine Rückkopplung in dem Moment. Und wir natürlich auch ein Zusammenspiel von Biologie und also den Genen letzten Endes haben und der Interaktion unserer Umwelt. Aber wie du auch schon sagst, ich glaube auch gerade dieser Punkt von es wiederholt sich immer wieder gewisse Muster, hat natürlich auch wieder viel damit zu tun, ja, mit Lernen wahrscheinlich oder auch da, was habe ich schon in frühen Beziehungen, also das sind ja in der Regel eben die ersten Kontakte, die wir mit Menschen in dem Moment machen, unsere engsten Bezugspersonen, welche frühen Erfahrungen habe ich damit entsprechend gemacht? Also kann ich mich da zum Beispiel auf diesen Menschen verlassen und bekomme entsprechend Schutz und Fürsorge oder eben vielleicht auch nicht oder es ist manchmal vielleicht auch gar nicht so kalkulierbar für mich, also es ist eben keine verlässliche Bezugsquelle.
Ja.
Dieses ja für einen Säugling sehr existenziellen Bedürfnisses, um überleben zu können. Ja, ich glaube, da spielen ganz viele, viele Dinge eine Rolle. Und natürlich haben wir auch Persönlichkeitsfaktoren, die ja mehr oder minder natürlich dann auch wieder durch die Gene mit beeinflusst werden. Das lässt sich nie ja ganz ausblenden.
Okay, also ich sehe gerade, um das von gerade nochmal aufzugreifen, dass das tatsächlich eine Frage ist, an der die Wissenschaft aktuell noch arbeitet.
Das heißt,
dass ein Resilienz-Gen ist noch nicht abschließend geklärt, wie so viele Fragen in der Psychologie.
Dann bleiben wir auf jeden Fall dran.
Wir bleiben auf jeden Fall dran. Aber um nochmal auf die Persönlichkeitseigenschaften zurückzukommen, das finde ich nämlich auch unheimlich spannend. Und da würde man ja dann sozusagen tatsächlich auch den Schritt zur Biologie auch wieder gehen können, weil Persönlichkeitseigenschaften ja schon, wie du eingangs auch gesagt hattest, ja schon relativ stabil sind und zumindest Temperament ja auch genetisch angelegt ist. Gibt es denn bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, wo man weiß, die sind besonders anfällig für eine, sage ich mal, eher nicht so ausgeprägte Resilienz? Oder gibt es bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, wo man sagen kann, die sind irgendwie besonders zuträglich, um Resilienzförderung zu betreiben?
Ich glaube, tendenziell wäre auf jeden Fall der Faktor, wenn wir bei den Big Five bleiben, also entsprechend ein sehr bekanntes theoretisches Modell der Persönlichkeit. Auch das können wir vielleicht in einer eigenen Folge nochmal beschreiben. Wäre Offenheit eine ganz wichtige Facette. Denn damit geht ja auch einher, wie offen bin ich für andere Menschen, aber natürlich, also für den Kontakt mit anderen Menschen, aber natürlich auch für neue Erfahrungen gewissermaßen. Mhm. Und so ein bisschen auch für mich zumindest erlebe ich viele Menschen da an der Stelle, wie gelingt es mir auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Mhm. Das heißt, auch mal den Blick so in die Ferne, sage ich mal, bildlich schweifen zu lassen und zu schauen, was gibt es eigentlich noch? Und da sind wir so sehr bei der Facette, wo viele sagen, das ist so ein Übungspunkt tatsächlich auch für mehr Resilienz, wenn man so sagen möchte, dass ich lösungsorientiert bin. Also, dass ich eben nicht nur den Blick auf das Problem richte, sondern wirklich auch mal ganz, ja, wenn man so neudeutsch sagen möchte, oder es ist ja eben nicht deutsch, sondern englisch, aber out of the box. Also entsprechend, ja, raus aus den üblichen Mustern bei Problemen zu denken, um eben neue Lösungen generieren zu können. Da ist sicherlich Offenheit, würde ich sagen, ein wichtiger Faktor. Würdest du das auch so sehen?
Auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Big Five schon nochmal näher erklären müssen, weil das viele wahrscheinlich nicht kennen. Also es ist ein Persönlichkeitsmodell von Costa und McCray. Spreche ich den jetzt richtig aus?
Ich bin kein Experte im Bereich der Persönlichkeit.
Er möge es mir verzeihen, wenn es falsch ist. Und das hat sozusagen, oder die Forschung in diesem Bereich hat gezeigt, dass es über Jahrzehnte hinweg eigentlich immer wieder Belege dafür gibt, dass es so 5 zentrale Persönlichkeitsdimensionen gibt, wo sich ja eigentlich alle Menschen irgendwie einteilen lassen. Und Offenheit für Erfahrung ist sozusagen ein wichtiger oder einer der 5 Big Five Persönlichkeitseigenschaften, die Lara jetzt hier gerade schon erwähnt hat. Dazu zählen unter anderem auch Neurotizismus, also das heißt, die Eigenschaft, dass ich zu Nervosität neige, auch zu Depressivität neige, häufig eher nervös und niedergeschlagen bin. Wenn euch das tiefer interessiert, dann lest ihr auf jeden Fall nochmal nach. Wo ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Neurotizismus ist mit Sicherheit etwas, was es mir eher schwer macht. Oder wenn ich wenn ich hoch ausgeprägten Neurotizismus in meiner Persönlichkeitsstruktur habe, so muss man es ja, glaube ich, formulieren, dann fällt es mir, glaube ich, eher schwer, mich im Bereich der Resilienz da förderlich weiterzuentwickeln. Was aber natürlich nicht heißt, dass mir das gar nicht gelingt. Ne? Es ist einfach halt nur schwieriger. Ja. Wohingegen, was, glaube ich, leicht oder was zuträglich sein könnte, da kenne ich aber tatsächlich bisher jetzt keine Studie dazu, sondern das ist jetzt eher so mein Denken, dass Extraversion vielleicht auch noch förderlich sein könnte. Also das heißt, dazu zählen zum Beispiel Herzlichkeit, wie leicht fällt es mir eben, auf neue Menschen zuzugehen, wie leicht fällt es mir auch irgendwie so, jetzt in Kontakten mit anderen irgendwie was über mich zu erzählen, gute Kontakte mit anderen Leuten zu knüpfen. Also da sind wir ja wieder bei dem transaktionalen Punkt. Das heißt, wie gehe ich auf andere Leute zu oder wie ich in den Wald hineinrufe, so schallt es eben auch wieder heraus. Ergänzend dazu haben wir noch die Komponente Verträglichkeit, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass sie eher resilienzförderlich ist. Also das heißt, wie leicht fällt es mir, empathisch zu sein, Mitgefühl gegenüber anderen zu zeigen, auch soziale Beziehungen einzugehen. Genau, so dieser Punkt. Und die fünfte Komponente ist die Komponente Gewissenhaftigkeit. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, eher Resilienzförderlichkeit oder eher schwierig? Was würdest du sagen, Lara?
Ich würde sagen, es kann auf jeden Fall nicht schaden.
Das stimmt.
Wenn wir uns nochmal so daran erinnern, dass es, Gewissenhaftigkeit geht damit einher, dass ich eher organisiert oder zielstrebig bin oder auch sorgfältig plane. Das kann vielleicht nochmal so zum einen den, dieses Problembewusstsein schärfen und vielleicht auf der anderen Seite die Lösungsorientierung mir vielleicht etwas leichter machen oder ich bleibe vielleicht auch eher dran. Und was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass Menschen, die gewissenhaft sind, über oder Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen.
Oh ja.
Was für mich auch nochmal so eine der tatsächlich Grundfacetten von Resilienz ist, zu erkennen, dass ich selber für mein Leben und meine Zufriedenheit und damit natürlich auch gewissermaßen meine Gesundheit verantwortlich bzw. mitverantwortlich bin und es eben beeinflussen kann in gewissem Maße.
Jetzt fällt mir hier allerdings gerade noch der Punkt ein, dass wenn man jetzt schon wieder in Richtung Psychopathologie denkt, also das heißt eine ganz, ganz übertriebene Gewissenhaftigkeit, vielleicht schon eher in Richtung zwanghafte Persönlichkeit, ist, glaube ich, schwierig für, oder da ist es, glaube ich, sehr schwierig, mit Resilienzförderung zu arbeiten, weil man ja eben sehr verhaftet ist an bestimmten Strukturen und es einem sehr, sehr schwer fällt, sich sozusagen anderen Umständen anzupassen, flexibel im Denken und eben auch im Handeln zu sein.
Stimmt,
Also das heißt, da vielleicht nochmal so die Komponente oder einfach nochmal mit eindenken, so dass zu viel von einer eigentlich guten Sache auch immer irgendwie es wieder einem schwieriger machen kann.
Jetzt haben wir gerade nochmal so auf die Persönlichkeit geblickt. Gibt es etwas, eine Übung oder etwas, von dem du sagst, das ist so für dich deine wichtigste persönliche Erkenntnis aus deiner Arbeit vielleicht auch zum Thema Resilienz, wo du sagst, das ist bei dir immer so ein Kern dessen, woran du auch mit deinen Patienten und Patientinnen arbeiten möchtest?
Auf jeden Thema. Fall. Hier finde ich nochmal wichtig zu sagen, dass es eigentlich nie nur eine bestimmte Komponente ist oder eine bestimmte Übung oder eine bestimmte Fähigkeit, sage ich mal so, die man irgendwie ausbaut und dann auf einmal, zack, bin ich viel resilienter als vorher, sondern dass es wirklich verschiedene Puzzleteile sind, die zur Resilienzförderung gehören und die eigentlich alle so auch ihren Stellenwert haben. Und wir haben es jetzt schon ganz oft angesprochen, ich sage es aber jetzt nochmal, so den wichtigsten Punkt finde ich soziale Unterstützung, also das heißt, das soziale Netz irgendwie stärken, ausbauen. Und aber auch, wie wir schon gesagt haben, eben auch meine soziale Kompetenz. Das heißt, vielleicht auch nicht nur den Fakt, kann ich Hilfe annehmen, sondern auch, wie erlebe ich mich eigentlich mit anderen in vielleicht auch schwierigen sozialen Situationen. Ich denke da auch so an, wie kann ich eigentlich mein eigenes Recht einfordern. Hier ist immer so der Klassiker aus der Psychopathologie, jemand sitzt im Zug auf meinem Platz, den ich reserviert habe. Wie gehe ich mit dieser Situation um? Ich finde, das ist so ein super Beispiel, weil da ganz viele auch jetzt vielleicht nicht im Sinne von Psychopathologie belastete Personen sagen so, da spreche ich dann irgendwie einmal an, ne? Hallo, stehen Sie bitte auf. Und wenn die Person dann sagt so, ich sitze jetzt hier, ne, gehen Sie doch weg, dann fällt es den meisten tatsächlich eher schwer, dann da sozusagen am Ball zu bleiben, ne, oder Strategien direkt parat zu haben, okay, was mache ich denn jetzt? Das heißt, hole ich jetzt irgendwie den Schaffner, werde ich jetzt lauter, suche ich mir Mitfahrgäste irgendwie zur Unterstützung? Das heißt, auch da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen und das finde ich irgendwie immer sehr spannend, mir anzugucken oder auch unangenehmes Gespräch mit dem Vorgesetzten, mit Kollegen, ne, wie leicht fällt mir das? Das finde ich auf jeden Fall immer was sehr zuträglich ist für die Resilienz, wenn man da sich das anschaut und ja, dass diese Kompetenz irgendwie stärkt. Ich finde aber auch so die Orientierung in die Zukunft oder ins Hier und Jetzt wichtig, ja. Weil gerade Personen, die vielleicht jetzt so von den Aufwuchsbedingungen nicht so eine starke Resilienz mitbekommen haben, häufig sehr vergangenheitsverhaftet sind. Also das heißt, die sind sehr stark so auf, okay, was ist irgendwie alles schwierig gelaufen? Wieso geht es mir eigentlich heute so schlecht? Was ist damals alles passiert, dass ich mich jetzt irgendwie in dieser Situation befinde? Und es fällt diesen Personen ganz, ganz schwer, den Blick so auf die Zukunft zu richten und auf das, was sie jetzt eigentlich noch aktiv beeinflussen können, sondern da der Schlenker zur vorletzten Folge, die erleben sich dann häufig eben sehr hilflos und sehr gefangen, so in der Situation, in der sie jetzt sind. Und da finde ich eben noch einen ganz wichtigen Punkt, mit denen mehr dahin zu kommen, dass man sagt, okay, ich schaue gedanklich mehr in die Zukunft oder ins Hier und Jetzt und darauf, was ich eigentlich wirklich verändern kann.
Ja, ganz entscheidend.
Ich weiß nicht, bei uns spielt in der Therapie auch immer das Stichwort Problemlösefähigkeit eine ganz große Rolle. Da könnte ich mir vorstellen, dass das etwas ist, was du auch in deiner Arbeit sehr viel förderst, oder? Hast du da tatsächlich irgendwie konkrete Beispiele oder Übungen, wie man seine Problemlösefähigkeit stärken kann?
Also was ich grundsätzlich zu dem Thema Problemlösefähigkeit wichtig finde, ist, sich auch im ersten Schritt erstmal dessen bewusst zu sein. Also auch da vielleicht zu prüfen, was ist denn eigentlich gerade genau mein Problem? Also auch darüber haben wir in anderen Folgen ja schon gesprochen, dass es eben weg von dieser Diffusivität kommt, dass es eben klarer wird. Also was genau ist denn jetzt eigentlich gerade das Problem? Dass man es vielleicht auch mal so ein bisschen ja, detaillierter anschaut. Auch dafür gibt es dann verschiedene Techniken ja zum Beispiel, aber dass man dann eben, wenn ich weiß, das ist das Problem, vielleicht auch tatsächlich bewusst mir mal die Frage stelle, was ist jetzt auch gerade das Gute daran, dass ich dieses Problem habe oder vor dieser Entscheidung stehe oder in dieser Situation bin, um dann eben vielleicht so ein Stück weit in die Lösungsorientierung mehr zu finden oder auch wenn ich da sehr stark dran verhaftet bin, mag ich auch sehr gerne zirkuläre Fragen. Das heißt, sich einfach mal vorzustellen, wir nehmen eine ja vielleicht fiktive dritte Person mit in den Raum hinein und ja, würden dann entsprechend fragen, was würde denn jetzt ihre beste Freundin oder ihr bester Freund sagen, wenn wir ihn oder sie danach befragen würden. Also, dass wir einfach so damit erstmal den Perspektivwechsel anregen, wenn wir einfach merken, es ist sehr stark in der Lösung, in dem Problem verharren und es ist schwer, in eine Lösung zu finden. Ja, als so eine erste basale, sag ich mal, Möglichkeit, das erstmal anzutriggern und zu überlegen, was könnte denn noch eine andere Perspektive dessen sein.
Total. Hier finde ich, lohnt es sich auch tatsächlich für alle Personen irgendwie, sich so eine bestimmte Art von Problemlösefähigkeit anzutrainieren, wenn man jetzt merkt, ne, das fällt mir irgendwie schwer und jedes Mal, wenn ich irgendwie vor einem eigentlich kleinen Problem stehe, wird das irgendwie ganz groß für mich. Weil das ja tatsächlich etwas ist, was wir auf alle verschiedenen Lebensbereiche irgendwie ausweiten können. Wenn ich das irgendwie einmal verstanden habe, was eine hilfreiche Strategie sein könnte, zum Beispiel eben mit diesen zirkulären Fragen, ne, um diesen Perspektivwechsel hinzubekommen, dann vielleicht auch zu schauen, okay, jetzt habe ich ganz viele verschiedene Ideen zur Lösung in meinem Kopf, ich weiß aber irgendwie gar nicht, welche davon jetzt eigentlich zielführend ist, das irgendwie alles mal aufzuschreiben, jede einzelne Lösung mal für sich zu betrachten und auch dann wieder vielleicht mithilfe der zirkulären Fragen zu überlegen, okay, was würde jetzt eigentlich meine Großmutter als beste Strategie ansehen, was meine beste Freundin und was mein Arbeitskollege und dann für sich rauszufinden, okay, wer von den dreien hat denn jetzt vielleicht recht mit seiner Lösung oder was passt vielleicht am besten zu mir? Ich finde, das ist auch eine Art von Resilienzförderung, weil das eben etwas ist, was nicht nur auf eine bestimmte Situation oder eine bestimmte Problematik oder einen widrigen Umstand passt, sondern was immer wieder ja, hervorgeholt werden kann, wie so ein Skill, den ich in meinem Koffer mit mir rumtrage und jedes Mal, wenn ich vor einer herausfordernden Situation stehe, kann ich das rausholen. Ich finde, das sind so die wesentlichen Punkte, die einem helfen können. Gerade jetzt so in der therapeutischen Praxis arbeiten wir damit ganz viel.
Ich finde auch, da darf man sich gerne Situationen suchen, in denen man eben sehr niederschwellig damit anfängt. Also das geht zwar jetzt auch schon so in diese Richtung von ja, Reframing, also vielleicht auch Situationen anders deuten oder bewusst anders zu bewerten, was eben auch ein wichtiger Teil sein kann von Resilienz oder eben ja überhaupt sich seine Bewertungsmuster entsprechend erstmal anzuschauen. Aber so ein ganz basales Beispiel, wenn ich eben sage, also ich persönlich verbringe viel Zeit ja im Auto, wenn ich wohin fahre, zu meinen Kunden und Kundinnen. Das heißt, entsprechend habe ich auch häufiger Staus. Und das, also wenn ich jetzt wirklich in dem Sinne niederschwellig anfange, dann zu überlegen und zu sagen, gut, das ist jetzt ein Problem in dem, oder ich kann es zu einem Problem machen. Oder oh, ja. Viele Menschen regen sich natürlich auch sehr viel darüber auf. Das darf auch jeder natürlich tun, das möchte ich niemandem absprechen. Aber für sich da natürlich auch die Möglichkeit zum Beispiel zu haben, in so alltäglichen Situationen zu überlegen, okay, ich habe jetzt hier den Stau, das wird mir wahrscheinlich in der Woche auch häufiger passieren, ich kann das nicht großartig verändern, schon gar nicht, wenn ich in der Situation gerade selber bin, ansonsten könnte ich vielleicht die Fahrzeiten anpassen oder in irgendeiner Form. Aber dann lieber eher zu überlegen und zu sagen, gut, das ist jetzt ein klassisches, für mich zumindest gesprochen, Alltagsproblem, Problem in Anführungsstrichen hier natürlich gesetzt, wie kann ich diese Zeit für mich vielleicht anders nutzen? Also ich werde, das wird nie ein Wohlfühlort oder eine Wohlfühlsituation in dem Moment vielleicht sein, wer weiß. Aber zumindest überhaupt erstmal sich anzuregen und zu überlegen, gut, wie kann ich das jetzt an Kleinigkeiten vielleicht ein bisschen schrauben, dass es halt nicht mehr so anstrengend oder nervend oder was auch immer das für den Einzelnen bedeutet ist. So gut. Um dann eben entsprechend, ja, das anders für sich zu lösen tatsächlich, ja.
Ja, das klingt gut. Und ich finde, da kann man auch nochmal den Bogen machen zu einem nächsten Punkt, nämlich dazu, dass ich mir das ganz bewusst auch vor Augen führe, was für Bewältigungsstrategien ich eigentlich habe. Also das heißt, sich nochmal klarzumachen, auch wieder hier Stichwort Selbstwirksamkeitserwartung, dass ich persönlich nicht ganz hilflos solchen Situationen ausgesetzt bin, sondern dass ich wirklich auch aktiv Strategien anwenden kann, um irgendwie meine Resilienz zu fördern. Sei es jetzt sowas, jetzt banal ist vielleicht zu viel gesagt, aber sowas Einfaches wie eine Entspannungstechnik, eine Atemübung, ein innerer, sicherer Ort. Das heißt, wo ich sozusagen mich mental auch einfach nochmal kurz erden kann. Auch was man schön im Stau machen kann übrigens, um sich sozusagen einfach nochmal dieses Aktive, was man irgendwie an der Situation hat, irgendwie nochmal vor Augen zu führen, finde ich auch immer sehr, sehr schön.
Ja, und sich tatsächlich bewusst zu machen, dass die Bewertung entscheidend ist dafür, ob ich diese Situation jetzt als ein Problem sehe oder nicht.
Stimmt, ja.
Aber das ist sicherlich auch im Zuge des Stressmanagements nochmal eine eigene Folge wert.
Das stimmt. Ich habe hier noch den Punkt Selbstwert stehen. Also das heißt Selbstwert und Resilienz. Also hier auch, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, ein hoher Selbstwert ist sehr, sehr zuträglich für einen resilienten Umgang mit widrigen Umständen. Wenn ein niedriger Selbstwert vorhanden ist, ist es eher auch da wieder schwierig, Resilienz zu zeigen oder zu fördern. Deswegen auch da lohnt es sich, und das machen wir in der Therapie auch ganz viel, wirklich den Selbstwert aktiv zu stärken. Wobei ich hier wirklich aus der Praxis auch nochmal darauf hinweisen möchte, dass das etwas ist, wo es wirklich wenig um ganz konkrete Übungen geht, weil wir da auch immer ganz viel nachgefragt werden, sondern was etwas ist und was ich auch eigentlich fast jedem Patienten, mit dem oder der ich zusammenarbeite, immer wieder rückmelde. Das heißt, das ist etwas, was wirklich im Prozess sich verbessert. Also das heißt, je mehr ich von den anderen Strategien, die wir jetzt gerade so angerissen haben, anwende oder damit übe oder immer wieder das reflektiere, desto mehr wird sich langfristig auch mein Selbstwert verbessern, weil ich mir immer mehr zugestehe, dass ich Dinge gut kann, dass ich erfolgreich bin, dass ich selbstwirksam bin und dass ich in dem Sinne immer mehr Beweise dafür finde, dass ich tatsächlich etwas wert bin oder wie viel ich eigentlich wert bin. Auch wenn ich vielleicht in der Vergangenheit, in meiner Kindheit oder wo auch immer es dann herkommen mag, die Erfahrung gemacht habe, ey, scheiße, ich finde mich selber richtig blöd und ich habe oft das Gefühl, ich bin nichts wert. Da kann man tatsächlich wirklich auch mit Resilienzförderung viel erreichen und da ist es dann eben auch wieder dieses Transaktionale, ne? Mhm. Also das heißt, wenn ich da wirklich viel rein investiere, dann werde ich da auch die, ja, die Lorbeeren für ernten und dann langfristig eben einen höheren Selbstwert erreichen, was dann auch wieder zuträglich ist für meine Resilienz. Genau, das finde ich ist auch irgendwie immer noch so ein ganz wichtiger Punkt, der ja da so ein bisschen wie so eine unterschwellige Tonspur, die eigentlich immer mitläuft, mhm, irgendwie so vorhanden ist, ja.
Und tatsächlich, also ich finde auch nochmal aus diesem Gedanken, ich finde das total schön, wie du das beschreibst, und habe gerade noch so gedacht, ja, und auch abseits von, wenn ich auch nicht erkrankt bin, ist es auch, also sollte es auch quasi immer als diese Tonspur mitlaufen, weil gerade, also ich persönlich bin davon überzeugt, desto besser man sich seiner eigenen Stärken und seines Selbst bewusst ist, wo ja auch Selbstbewusstsein, ja, dieser Begriff raus resultiert, und desto mehr Bewusstsein ich für mein Selbst habe, also für das, was ich kann, was ich bin, was ich möchte, was ich auch nicht möchte, desto ja, zufriedenstellender natürlich auch und desto stärker empfinde ich mich selber, beziehungsweise empfinden mich vielleicht auch in dem Moment andere oder desto stärker erlebe ich mich im Umgang mit, ja, diesen Herausforderungen. Und im Sinne dieses präventiven Gedankens eben ganz, ganz entscheidend und wichtig, sich diese Dinge auch immer wieder, ja, vor Augen zu führen oder sich vielleicht auch auf diesen Prozess oder diese Reise zu begeben, ja, und sich einfach auch da mal mehr zu beobachten oder zu überlegen, wer bin ich eigentlich?
Ja, stimmt.
Um da einfach, ja, über dieses Bewusstsein für mich auch meinen Selbstwert natürlich zu vielleicht steigern, zu erhalten, aber in irgendeiner Form mir des Wertes darüber natürlich auch bewusst sein kann, weil ich eben merke, welchen Teil ich in der Welt quasi mit meinem Wert beisteuere.
Und ich finde, das ist ja auch wieder ein Fakt, der sich gegenseitig bedingt, weil wenn ich merke, ich bin mir auch was wert, dann bin ich es mir vielleicht auch wert, an meiner Resilienz zu arbeiten. Mhm. Also das heißt wirklich da auch ein bisschen was an, wir haben es gerade eingangs so gesagt, es kann echt schwierig und herausfordernd sein und echt ein Kraftakt, aber da wirklich auch rein zu investieren, ja, weil ja, das wirklich ein, ja, ich würde wirklich mal sagen, gutes Investment ist.
Mhm. Absolut.
In so vielerlei Hinsicht, also ja, wir haben, glaube ich, ja auch die Folge damit gestartet, dass es im Moment auch abgesehen von wirklich ja, heftigen, widrigen Umständen in der Kindheit, im Moment auch eben wirklich eine große Herausforderung ist, resilient zu bleiben und irgendwie sich immer wieder den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Und ja, da kann einfach ein guter Selbstwert, der mir sozusagen auch erlaubt, da wirklich aktiv hinzugucken und aktiv Zeit rein zu investieren, echt nicht schaden, sondern wirklich nur sehr zuträglich sein.
Absolut. Und ich würde gerne noch ergänzen, das ist mir immer so ganz wichtig. Trotzdem hat das natürlich auch in dem Sinne Grenzen. Also resilient heißt nicht, dass ich übermenschlich in Anführungsstrichen gegen alles, was sich an mich heranträgt, keine, also wir reden sowieso gar nicht von keine Reaktion, sondern von eine vielleicht abgeflachtere oder eine weniger existenziell bedrohliche für mich Reaktion zeige, sondern natürlich gibt es auch Situationen, in denen wir faktisch Dinge nicht mehr können oder nicht mehr leisten können, weil es nicht geht. Also auch, glaube ich, da würde ich mir an der einen oder anderen Stelle in unserer Gesellschaft noch einen sensibleren Umgang mit dem Thema Resilienz wünschen. Es ist eben nicht die Antwort für alles und es darf aus meiner Sicht auch nicht dafür instrumentalisiert werden, zu sagen, wir schauen uns aber das Belastungsrad, was auf der anderen Seite ist, gar nicht mehr an, weil wir brauchen einfach nur, ne, das sage ich jetzt bewusst so, Menschen, die resilient genug sind. Also auch das natürlich weiterhin, diese Herausforderungen, die da sind, als solche zu sehen und auch trotzdem daran, die in den Blick zu nehmen. Und das finde ich auch nochmal sehr schön, jetzt inzwischen sind das gar nicht mehr so neuere Entwicklungen, aber ich weiß noch damals, als wir studiert haben, waren es noch neuere Entwicklungen in der Entwicklungspsychologie, dass eben auch die, oder insbesondere die Inanspruchnahme von Hilfe, wenn ich merke, ich erkranke, auch sehr resilient ist. Also das heißt eben nicht nur, ich bleibe gesund.
Ja. Stimmt.
Sondern es heißt eben auch, ich bin auch resilient, wenn ich merke, ich komme jetzt hier gerade an meine Grenzen und merke, ich brauche vielleicht jemanden von außen, der im Beratungsformat, der im Coaching, der in der Therapie mich unterstützt und mir hilft.
Ja.
Also dieses Anerkennen, dass meine Grenze erreicht ist und ich an der Stelle jemand anders mit hinzunehme ins Boot quasi, ist sehr resilient und sehr gesund auch wieder in dem Sinne.
Total.
Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen.
Das finde ich super schön, dass du nochmal darauf hinweist. Ich finde das nämlich auch nahezu absurd, resilient oder eine Resilienzförderung damit gleichzusetzen, dass man sagt, okay, wir brauchen sozusagen eine Gesellschaft, die so resilient ist, dass sie sozusagen alles meistert und nirgendwo mehr irgendwie dran scheitert, nirgendwo Stopp sagt.
Ja.
Weil ich finde, es ist genauso resilient, auch anzuerkennen, dass bestimmte Situationen mir nicht gut tun und diese Situationen zu verlassen. Ich muss jetzt vielleicht auch gerade im Arbeitskontext oder auch im persönlichen Umfeld auf keinen Fall darf Resilienz insofern missverstanden werden, dass das bedeutet, dass ich widrige Umstände aushalten muss oder irgendwie mir dann auch um den Punkt nochmal zu machen, Hilfe suchen muss, damit ich diese Umstände besser aushalte, sondern genauso wichtig ist es, dass ich im Sinne eines resilienten Verhaltens genauso sagen darf, okay, stopp, ich merke, das tut mir einfach nicht gut und ich muss diese Situation, wie auch immer sie geartet sein mag, jetzt verlassen und darf da auch auf jeden Fall auf mich aufpassen und das finde ich super, dass du das nochmal gesagt hast. Gutes Schlusswort.
Sehr schön. Dann haben wir es jetzt rund.
Auf jeden Fall. Ja, und wie immer sind wir natürlich sehr gespannt auch auf eure Rückmeldungen und vielleicht auch Erfahrungen zum Thema Resilienz. Wenn tatsächlich jemand aus der Resilienzforschung diesen Podcast hört und vielleicht noch weitere Infos gerade zum Thema Resilienz gehen, beisteuern kann, dann freuen wir uns da ganz besonders drüber. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr ein bisschen was mitnehmen konntet und für euch einfach schaut, wie könnt ihr mit dem Thema Resilienz in eurem Alltag vielleicht einen Umgang finden.
Genau. Prima, dann freuen wir uns, wenn ihr uns vielleicht eine Bewertung dalasst oder schreibt uns natürlich auch gerne über unsere Website vom Kopf zum Herz, wenn ihr Anregungen habt oder auch vielleicht erste Erfahrungen schildern wollt, wenn ihr ein paar der Übungen oder Anregungen ausprobiert.
Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächsten Monat wieder dabei seid.
Bis bald.
Tschüss.